So, ihr hört mich gut, oder? Schönen Abend, ich hoffe, euch geht's gut. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Ein paar von euch kenne ich ja schon, ein paar sind schon bei uns zu Besuch gewesen. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Luca, ich bin der Jugendpastor der TAP-Kirche in Kempten. Dankeschön. Perfekt, ja. Perfekt, super. Das passt, danke. Yes. Und ich bin sehr dankbar, dass ich heute bei euch sein kann. Ganz kurz zu mir. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden, bin ganz normal zur Kirche gegangen als Kind in die Kindergruppe. Und als ich so Jugendlicher war, hat es bei uns in der Kirche leider ein wenig an feurigen Jugendlichen gefehlt. Und somit haben mich Freunde in der Schule kennengelernt, in anderen Bereichen und ja, bin dann, würde ich sagen, eher auf Abwege geraten. Ich habe dann viele Jahre meines Lebens in starkem Alkoholkonsum, starkem Drogenkonsum verbracht, bin viel unterwegs gewesen, beim Feiern gewesen und mit Anfang 20 hat der Herr mich langsam wieder zu sich gezogen. Ich habe Männer Gottes kennengelernt, die mir das Evangelium erzählt haben. Und ich durfte Freiheit erleben, ich durfte Rettung erleben und einfach zusehen, wie der Herr nach und nach mein ganzes Leben verändert und geheilt hat. Und genau, so bin ich zum Glauben gekommen und über die Jahre hat er einfach viel in meinem Leben getan. Genau, bis heute, jetzt darf ich dienen, jetzt darf ich junge Leute anleiten und wir haben eine ähnliche Gruppe, so wie ihr hier seid. Deswegen, mein Herz brennt für euch und ich freue mich einfach, dass ihr euch hier versammelt, diese Zeit nutzt, um dem Herrn zu geben und euch nach ihm auszustrecken, weil Gott belohnt diese Sachen, er taucht auf, er begegnet Menschen, die auf der Suche sind nach ihm. Genau, wer das Evangelium kennt, wer vielleicht schon ein bisschen länger in der Kirche ist, der weiß, dass das Evangelium daraus besteht, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde gekommen ist, um sein Leben für die zu geben, die in Trennung von Gott gelebt hat. Dass er gestorben ist, die Sünden der Welt auf sich geladen hat, begraben lag und am dritten Tag auferstanden ist und somit Tod besiegt hat, Sünde besiegt hat und den Feind besiegt hat. Jetzt ist er zum Himmel aufgefahren, hat aber vorher versprochen, dass er wiederkommen wird. Wir befinden uns jetzt in einer Zeit, in der wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt und die Erde mit dem Himmel versöhnt, dass er seine Heiligen zu sich holt, die Welt richtet und wir dann im Himmel, im neuen Eden, im neuen Jerusalem mit Jesus gemeinsam leben werden. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr Matthäus 25 aufschlagen. Darüber will ich nämlich ein bisschen mit euch sprechen heute. Genau, ihr könnt mir ein kurzes Zeichen geben, wenn ihr da seid. Kurz nicken oder... Ja, seid ihr da? Ja? Cool. Okay. Ich lese es einmal vor und dann gehen wir, oder wir gehen einfach Schritt für Schritt durch. Auf jeden Fall ist es nach der Endzeitrede Jesu und Jesus beginnt mit einem Gleichnis in Kapitel 25, Vers 1. Und er sagt, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Diese Gruppe der 10 Jungfrauen spricht metaphorisch für eine bestimmte Gruppe, die jetzt auf der Erde ist. Diese bestimmte Gruppe ist nicht die ganze Menschheit. Es ist nicht jeder Mensch, sondern diese 10 Jungfrauen repräsentieren die Kirche und den Leib Christi, also uns heute. Es spricht hier von gläubigen Menschen, die erkannt haben, dass der Bräutigam kommt und ihm entgegengingen. Die verstanden haben, da wird diese Hochzeit sein. Sie sind eingeladen zu dieser Hochzeit und gehen dem Bräutigam entgegen. Das heißt weiter, 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihre Gefäße mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht für uns reichen und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern, kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Wir haben schon festgestellt, dass diese Gruppe der 10 Jungfrauen von der Kirche, von den Gläubigen sprechen. Und was gut zu wissen ist, ist, dass wir alle eingeladen sind zu dieser Hochzeit. Die Einladung wurde durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, für uns alle ausgesprochen. Du, der du heute hier sitzt, bist durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, eingeladen, in eine Hochzeit einzugehen, um in Ewigkeit verbunden zu sein mit Gott. Er hat einen Platz bereitet, besonders für dich, um in Ewigkeit mit ihm zu leben. Jetzt gibt es aber in diesem Gleichnis ein klares Dazutun der Gruppe der 10 Jungfrauen. Ein Dazutun der Braut, die mit ihrem Bräutigam in Ewigkeit leben wird. Wir sehen, 5 sind töricht, 5 sind klug. Und um das ganz einfach runterzubrechen, 5 haben sich darauf vorbereitet, dass der Bräutigam kommt, und 5 einfach nicht. 5 haben im Tag gelebt, die haben einfach mal so geschaut, was so geht, so ein bisschen YOLO-mäßig, waren, keine Ahnung, vielleicht unterwegs, hatten ihre Lampen zwar dabei, aber sind vielleicht zu beschäftigt gewesen, um das Öl kaufen zu gehen, haben sich vielleicht vorher, vor der Hochzeit noch mit Freunden verabredet, zu busy gewesen, zu viele Termine gehabt, nicht interessiert gewesen. Und die klugen 5 Jungfrauen wussten, ich stehe vor dieser Hochzeit, ich weiß nicht genau, wann der Bräutigam kommt, ich weiß aber, dass er kommt und ich werde mich vorbereiten darauf. Ich werde zum Markt gehen, ich werde mir dieses Öl holen und dann werde ich ready sein, wenn der Bräutigam kommt. Alle 10 wurden eingeladen, aber am Ende sind nur 5 eingegangen. Das ist die Hälfte. Und das darf, wenn wir diese Passage lesen, einen kurzen Schreck in unserem Herzen geben. Es darf eine Frage in uns erwecken, bin ich eigentlich bereit? Bin ich eigentlich bereit dafür, wenn der Herr wiederkommt? Oder wenn der Himmel jetzt aufreißen würde und Jesus auf die Erde kommen würde, gäbe es Dinge, die ich vielleicht jetzt erst noch aus dem Weg räumen müsste, die ich vielleicht noch tun müsste, Sünde, mit der ich vielleicht leichtfertig umgehe, die mir vielleicht nicht so wichtig ist. Oder kann ich sagen, wenn jetzt der Himmel aufreißen würde, ja, ich bin bereit, Herr. Jesus gibt uns dieses Zeugnis und weist uns darauf hin, dass es gut ist, sich vorzubereiten. Dass es gut ist, wo du gerade in deinem Leben stehst, du bist da platziert aus einem Grund. Gott hat sich dabei was gedacht. In der Arbeit, in der Schule, in der Familie, in dem Freundeskreis, in dem du bist. Aber er möchte, dass du mit einem konstanten Verständnis davon lebst, dass du hier nur eine gewisse Zeit verbringen wirst und dass die meiste Zeit deines Lebens sich im Himmel verbringen wird. Und mit dem Blick will Jesus, dass wir leben. Jetzt kann sich die Frage stellen, was bedeutet es eigentlich, Öl in meiner Lampe zu haben? Was ist ja die Metaphorik dahinter? Was ist das, was die Bibel uns eigentlich sagen möchte? Und ich habe 2 Passagen aus dem Alten Testament und wir werden da jetzt metaphorisch einfach mal durchgehen und schauen, ob das klingelt in unseren Herzen, okay? Und zwar 3. Mose 24, das müsst ihr nicht mit aufschlagen, könnt ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr schnell genug seid, aber 3. Mose 24, 1 bis 4. Hier geht es um den Bau der Stiftshütte und was da alles eigentlich beinhaltet ist. Die Stiftshütte ist die Begegnungsstätte von Mensch mit Gott gehabt. Da sind die Priester hin, da hat Mensch mit Gott kommunizieren können. Und es heißt in 3. Mose 24, 1 bis 4, das Öl in den Leuchten soll beständig brennen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Gebiete den Kindern Israels, dass sie reines Öl aus zerstoßenen Oliven zu dir bringen für den Leuchter, um beständig Licht zu unterhalten. Draußen vor dem Vorhang des Zeugnisses in der Stiftshütte soll Aaron es zurichten, damit es beständig brennt vor dem Herrn. Vom Abend bis zum Morgen eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter. Auf dem reinen Leuchter soll er beständig die Lampen zurichten vor dem Herrn. Wir sehen also, dass hier dieses gleiche Bild aufgegriffen wird, dass die Bibel die gleichen Symbole verwendet. Also zu der Zeit ist es keine Symbol gewesen, es ist aber eine Vorausschattung auf das, was kommt. Okay, wir erinnern uns, die 10 Jungfrauen hatten was? Öl in ihren Leuchtern, Öl in den Lampen. Hier sehen wir, das Gebot ist, dass diese Lampen beständig brennen sollen. Alle Zeit. Dieses reine Öl aus zerstoßenen Oliven soll beständig brennen. Was genau soll ich jetzt damit anfangen? Was bringt mir das? In den Psalmen heißt es, der Geist des Menschen ist die Leuchte für den Herrn. Wir sehen, dass dieser Ort, diese Symbolik, die verwendet wird mit dem Leuchter, hingedeutet wird zurück darauf, dass dein Herz diese Leuchte ist. Dein Geist ist diese Leuchte, die beständig brennen soll und mit Öl gefüllt sein soll. Als Jesus ans Kreuz geht, beziehungsweise am Abend zuvor, befindet er sich an einem gewissen Ort, der Gethsemane heißt. Gethsemane heißt übersetzt die Olivenpresse. Was uns das zeigt, ist, dass Jesus als die Olive, bildlich gesprochen, gepresst wird durch das Kreuz. Wir haben es in 3. Mose gehört, bringt beständig diese Oliven, bringt beständig gepresste Oliven und dieses Öl sollt ihr bringen. Und bevor Jesus ans Kreuz geht, sagt er, dass der Heilige Geist kommen wird, um in uns zu leben. Bildlich gesprochen also ist Jesus diese Olive, die am Kreuz zerpresst wird für unsere Schuld. Daraus entsteht das Öl des Heiligen Geistes, das gekommen ist, um in dem Leuchter unserer Herzen die Flamme zum Brennen zu halten. Könnt ihr mir folgen? Was Jesus also mit diesem Gleichnis der 10 Jungfrauen sagen möchte, ist, er hat diese Hochzeit vorbereitet für diejenigen, die beständig im Kontakt mit Gott gewesen sind, die ihr Leben in seine Hände gegeben haben, die bewusst die Entscheidung getroffen haben, ab heute bis zum Rest meines Lebens werde ich dir nachfolgen. Ich werde Buße tun von der Sünde, die in meinem Leben ist. Ich werde Zeit im Wort verbringen. Ich werde Zeit im Gebet, im Kontakt mit dir verbringen und bereit sein für den Tag, wenn der Himmel sich öffnet und du wiederkommst. Wir wollen nicht, dass die Rückkehr des Herrn uns überrascht. Immer wieder im Neuen Testament spricht Paulus davon, seid nicht beschämt an dem Tag des Herrn. Was es für mich bedeutet, was ich daraus ablese, ist, Jesus hat so viel am Kreuz für uns bezahlt. So viel hat er gegeben und er wird richten darüber, was wir mit dem angefangen haben, das er uns gegeben hat. Das heißt, angenommen, der Himmel reißt jetzt auf, er kommt auf dem weißen Pferd, um Krieg zu führen gegen die Gottlosen, um die Sünde auszutilgen, um einen reinen Ort zu schaffen, an dem er mit seinen Gläubigen leben kann für alle Zeit. Und er fragt dich, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und du sagst, ja, mich mit Freunden getroffen, busy gewesen, nicht so viel Zeit gehabt fürs Bibellesen, nicht so, ja, einbringen wollte ich mich auch nicht, habe eher Fußballtraining gehabt, ist ja auch wichtig gewesen. Oder wollen wir dastehen und sagen, Herr, ich habe die Sachen genutzt, die hier auf der Erde sind, ich hatte meinen Freundeskreis, ich hatte meinen Fußballverein, wie auch immer, aber du warst meine erste Priorität. Du weißt, Herr, ich saß morgens mit dir, ich habe von dir gehört, ich habe von dir empfangen, mich eingebracht, um dein Evangelium weiterzubringen, um Leute zu dir zu bringen und hab das, was du mir gegeben hast, genutzt und mich vorbereitet auf dein Wiederkommen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass ich lieber die zweite Antwort in meinem Leben haben möchte. Und ich glaube, ein besonderer Schlüssel, um dahin zu kommen, ist ein sehr kirchlich verpöntes Wort, mit dem wir vielleicht falsche Erfahrungen gemacht haben und das für uns auch schwierig sein kann. Dieses Wort ist Gottesfurcht. Ich glaube, dass wir uns nur in ehrlicher Gottesfurcht auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten können. Und ich möchte das kurz klarstellen. Gottesfurcht ist keine Angst vor Gott, der willkürlich ausschlägt, der mich irgendwie bestraft, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, oder der sauer auf mich ist, wenn ich mal meine stille Zeit nicht gemacht habe. Sondern Gottesfurcht ist eine Abhängigkeit von Jesus, wo wir in Furcht kommen, nicht mit ihm gemeinsam zu leben. Gottesfurcht ist zu wissen, wenn ich nicht mein Leben mit Jesus verbringe, dann werde ich für immer von ihm getrennt sein. Und das sollte uns in eine heilige Furcht bringen, die uns nicht lähmt, wo wir dann Angst bekommen und aufhören, irgendwie ja, uns weiter Jesus hinzugeben, sondern Gottesfurcht sollte uns in eine Tätigkeit bringen, in einen Drang bringen, heiliger zu werden, dem Herrn dienen zu wollen und ihm weiter und weiter nachzufolgen. Wie ich vorhin gesagt habe, Gott kommt und er richtet mit dem, was wir anvertraut bekommen haben. Und Gottesfurcht sollte mich dazu führen, das, was ich in den Händen habe, von Jesus erhalten habe, damit gut umzugehen und ihm damit Ehre zu bringen. Das heißt besonders aber, dass wir im Umgang mit Gott eigentlich gewisse Verhaltensweisen an den Tag legen sollten, die wir in menschlichem Verständnis auch hätten. Was ich damit meine ist, angenommen, der Bundeskanzler würde jetzt durch diesen Raum hier reinlaufen. Dann würden wir alle wahrscheinlich gerade da sitzen, wir wären freundlich, wir würden uns melden, wenn wir eine Frage hätten, wir würden ihm Ehre bringen, ihm die Hand schütteln, wir würden wahrscheinlich aufstehen, wenn er reinläuft. Aber was man in der Kirchenlandschaft weit verbreitet sieht, ist so wenig Anerkennung für den Herrn, dass wenn ein Gottesdienst ist, dann komme ich halt zu spät oder ich bin halt im Lobpreis am Handy oder habe die Hände in den Hosentaschen, mache so ein bisschen mein eigenes Ding, bin unaufmerksam. Und was wir damit machen, ist, wir würden Menschen höhere Ehre geben als Gott. Und wenn Jesus selbst in die Räume reinlaufen würde, dann menschlich gesehen, dann würden wir wahrscheinlich ein anderes Verhalten oftmals an den Tag legen. Und gleichzeitig ist er hier. Er ist hier und in Gottesfurcht Gott zu begegnen, ist eine Sache von Ehre dem Herrn gegenüber zu bringen. Das heißt, wenn wir im Lobpreis stehen, dann machen wir mit. Wir sind nicht am Handy, wir kommen nicht zu spät zu den Veranstaltungen. Und da liegt ein besonderer Segen drauf. Und weiter ist Gottesfurcht, ist es ein Hass für Sünde zu entwickeln. Nicht eine Selbstpeinigung, nicht ein Zerbrochensein darüber, dass man Fehler hat, sondern ein Anerkennen, ich habe hier zum Beispiel, sagen wir mal, mit Geiz ein Problem. Die Bibel sagt, dass Geiz Sünde ist. Und gottesfürchtig zu leben würde bedeuten, ich erkenne diesen Fehler, den ich habe, ich erkenne diese Sünde in meinem Leben und ich möchte sie aus dem Weg räumen, damit Jesus es nehmen kann und ich ihm mehr geben kann. Ein Hass für Sünde zu entwickeln, zu sagen, ich möchte mich heiliger dem Herrn gegenüber machen lassen. Ich möchte mich entwickeln hin zu einer heiligen Person. Und Gott verspricht für Gottesfurcht ganz viele verschiedene Segen durch die ganze Bibel. Und ich habe ein paar Sachen davon, habe ich mir rausgeschrieben. Wenn ihr wollt, kann ich es langsam vorlesen, falls jemand mitschreibt. Aber sonst gehe ich einfach mal durch. Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Wir sehen, die Psalmen sagen also, die Furcht des Herrn, das Anerkennen, wer er ist und ich in seiner Gegenwart bin, macht weise. Ich bin dadurch fähig, weise Entscheidungen zu treffen. Das heißt, einsichtig alle, die sie befolgen. Das heißt, es hilft mir dabei, in Gottesfurcht zu leben, gute Entscheidungen für mein Leben zu treffen. Psalm 25. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er, Gott, weist ihm den Weg, den er wählen soll. Die Bibel verspricht also, für die, die in Gottesfurcht leben, bekommen Wegweisung von Gott. Gott zeigt ihm, wo er hingehen soll, was er tun soll, mit wem er reden soll, welchen Job er annehmen soll, in welcher Stadt er leben soll. Gott weist den Gottesfürchtigen selbst den Weg. Sprüche 14. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Das bedeutet so viel wie, es gibt Fallen, die aufgestellt sind, Fallstricke, die uns versuchen, in Sünde zu bringen. Durch die Furcht des Herrn aber meiden wir diese Fallstricke. Sprüche 23. Dein Herz sei nicht eifersüchtig auf die Sünder, sondern trachte alle Zeit eifrig nach der Furcht des Herrn. Denn gewiss gibt es eine Zukunft für dich. Für die, die gottesfürchtig in Vorbereitung auf das Wiederkommen von Jesus leben, die haben eine Zukunft. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat sich etwas ausgedacht, besonders für dich. Und um diesen Plan anzunehmen, um in diesem Plan zu wandeln, bedarf es einer Gottesfurcht und einem hingegebenen Leben. Was er nämlich nicht tun wird, ist ein Leben, das getrennt ist von ihm, ein sündiges Leben, segnen mit allen guten Dingen, die er hat. Wenn du, angenommen, du hast einen Partner und dein Partner verbringt einfach keine Zeit mit dir. Nee. Hin und wieder kriegst du vielleicht mal einen Anruf eine Minute, wenn es ihm schlecht geht, aber sonst verbringt dein Partner keine Zeit mit dir. Du wirst sicherlich nicht dann sagen, hey, es ist Samstagabend, ich habe das beste Mahl vorbereitet, ich habe, wie auch immer, ich habe die beste Date Night ausgesucht, jetzt können wir endlich wieder entspannen. Du wirst sagen, nein, so jetzt lass uns lieber erstmal in Kontakt treten, sonst funktioniert diese Beziehung nicht. Und genauso ist es mit dem Herrn. Er gibt nicht den Leuten, die aktiv in Auflehnung gegen ihn leben, ihren Platz, in dem sie sein sollten, sondern er gibt den Leuten, die ihm nachfolgen und bewusst in seinen Wegen gehen, für die hat er den Weg vorbereitet. Jesaja 33, und du wirst sichere Zeiten haben, eine Fülle vom Heil, Weisheit und Erkenntnis. Die Furcht des Herrn, die wird Zions Schatz sein. Die Bibel spricht also davon, dass Gottes Furcht ein Schatz ist. Jesaja 11, und er spricht, ist eine Prophetie auf Jesus, wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Gott gefällt es, wenn wir in Gottes Furcht leben. Sprüche 1, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten die Weisheit und die Zucht. Wir haben hier ein besonderes Wort, das zum Abschluss meiner Botschaft ganz wichtig wird. Und zwar ist es das Wort Erkenntnis. Hier schließt sich wieder der Kreis mit den Leuten, die vorbereitet sind auf das Wiederkommen des Herrn. Nämlich in 1. Chronik heißt es, von den Söhnen Issachar heißt es, sie hatten Einsicht in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte. Vorher haben wir gehört, die Furcht des Herrn schenkt Einsicht, schenkt Erkenntnis. Und hier heißt es, die Söhne Issachars, die hatten diese Einsicht, um zu wissen, was sie tun sollten. Das heißt, sie haben vorbereitet gelebt. Sie haben in Bereitschaft gelebt. Sie haben sich geheiligt und vorbereitet für ihren Dienst, für das, was Gott eigentlich für ihr Leben geplant hatten. Und dadurch konnten sie wissen, was sie tun sollten. Ich will euch ermutigen. Gott hat euch alle Mittel gegeben, um mit ihm in Verbindung zu treten. Er hat euch diesen Abend gegeben, er hat euch diese Kirche gegeben, er hat euch die Möglichkeit gegeben, hier Freundschaften zu schließen. Er hat euch das Wort Gottes, die Bibel gegeben und dazu noch das ganze Internet mit allen Topics, mit allen Themen, was man sich alles anhören kann, wo man so tief gehen konnte wie kein Theologe vor 100 Jahren. Und jetzt sagt er zu dir, bereite dich auf mein Wiederkommen vor. Leb nicht passiv, sondern bereite dich vor. Tritt ein in das, was ich für dich vorbereitet habe. Nutz deine Zeit. Mach dir Gedanken im Gebet darüber, was ist vielleicht ein Ort, den ich dem Herrn komplett heiligen muss? Was ist ein Ort, wo ich den Herrn noch nicht rangelassen habe, wo es aber wichtig wäre? Was ist eine Sache, die mich kettet und festhält, die mich nicht loslässt und eigentlich trennt von Gott? Und ich kann euch versichern, wir alle haben diese Sachen. Es ist nicht das Schlimmste, dass wir etwas haben, das sündig ist, weil wir alle sündige Menschen sind. Das Schlimme ist eher, wie gehen wir damit um? Akzeptieren wir das und leben weiter darin? Oder treffen wir die Entscheidung, in Vorbereitung, in Zuversicht auf Jesu Wiederkunft zu leben und uns auf dieser Seite der Erde zu heiligen. Und ihr dürft mal aufstehen und ich will für euch beten zum Abschluss, aber mir ist es ganz wichtig, dass ihr ermutigt seid, wirklich alles, was ihr habt, einfach dem Herrn hinzugeben. Und ich werde gleich für euch beten, aber ich will erst, dass wir einen kurzen Moment uns Zeit nehmen und innehalten und darauf hören, was spricht der Geist eigentlich zu mir? Wovon hat Jesus mich befreit, was ich noch nicht so ganz loslassen möchte? Was hat Jesus mir eigentlich genommen, was ich ihm zurückgeben sollte? Ja, und stellt euch einfach die Frage, Herr, wo kann ich wirklich noch mehr dir hingeben? Wo halte ich zurück? Ja, und Jesus, ich möchte dir einfach Danke sagen dafür, dass du dein kostbares Blut am Kreuz für uns gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du jede Person in diesem Raum kennst, dass du jedes Haar auf jedem Kopf kennst, dass du jede Situation kennst, dass du jeden Schmerz kennst, jede Sorge, jede Angst kennst. Ich danke dir dafür, dass du weißt, was uns angetan wurde und dass du weißt, was wir anderen angetan haben und dass du aus all diesen Dingen einen Weg hast, einen segensreichen Weg. Ich danke dir dafür, dass du all unsere Schuld vergibst und dass du nicht mehr daran denkst. Jesus, und wir wollen dir unser Herz, unser Leben hinhalten. Und wir wollen dir sagen, Herr, nimm du alles. Jesus, wir wollen vorbereitet sein auf dein Wiederkommen. Wir wollen nicht doof dastehen, wenn der Himmel aufreißt, sondern wir wollen, wenn du wiederkommst, wissen, ich bin bereit gewesen. Ich habe mich bereit gemacht. Herr, und schenk uns ein brennendes Herz. Schenk uns ja, Erfüllung von dem Geist, dass diese Leuchter in unseren Herzen beständig vor dir brennen. Zieh uns in dein Wort, zieh uns ins Gebet, überführ uns von unserer Schuld. Herr, ich danke dir für diese Gruppe und ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du ihnen ganz, ganz nah bist in allem, was sie durchmachen und dass du sie einfach bestärkst in deinem heiligen Namen, Jesus. Amen. Amen.